Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, eurem Lieblingspodcast aus der Wissenschaft, Philosophie, Psychologie. Ihr kennt die Stichwörter, ihr kennt das Team, aber ich stelle ihn trotzdem nochmal vor. Der beste Philosoph, den ich kenne, Max, ist bei mir. Willkommen im Studio, Max.
Vielen Dank. Das ist schon was bisschen zu viel. Dann muss ich ja was sagen. Einer der besten Psychologen, den ich kenne, Adrian, sitzt mir gegenüber im Studio. Wir sprechen heute über zivilen Ungehorsam. Von mir einige Infos zum Dosensuppenwurf im Londoner Museum. Die Frage, ist es verboten, gegen das Gesetz zu verstoßen? Mhm. Was? Und was ist eigentlich mit Robin Hood? Einige Dinge, mit denen ich mich heute beschäftigt habe. Aber du musst mir noch die Sau-Frage beantworten, die seldomly asked unrelated question, die nichts mit dem Thema zu tun hat.
Das stimmt. Und welche ist das heute?
Hat sich jetzt sehr fake angehört. Aber Adrian, hört's zum ersten Mal. Was fühlt sich illegal an? Ist es aber nicht.
Da gibt es einige Sachen.
Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich finde zum Beispiel dem Friseur sagen, dass du den Haarschnitt nicht magst.
Oh, das ist ein guter, ja.
Hast du das schon mal? Mochtest du den Haarschnitt schon mal nicht?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, die Geschichte, aber ich war in Polen und ich sprach nicht gut Polnisch und mein Friseur war Weißrusse. Und
ich liebe dieses Präteritum.
Und ich spreche auch nicht sehr gut Russisch, aber ich habe ihn dann gefragt, ob er Russisch spricht und dann haben wir auf Russisch geredet und ich habe halt so ein bisschen, also ich habe quasi kommuniziert, dass er mir die Haare schneiden soll, so relativ kurz. Und dann hat er mir einfach so einen ultra kurzen Haarschnitt gemacht. Hat einfach so mit dem Rasierer so hinten an meinem Kopf rumgeschoren und ich dachte so, das fühlt sich irgendwie sehr nah an. Und dann war ich einfach so da und dachte so, oh fuck, was habe ich getan? Aber irgendwie ist es auch nicht verwunderlich, wenn du eine Sprache verwendest, die du nicht richtig gut kannst, wo du nicht genau ausdrücken kannst, was du eigentlich möchtest.
Ah, hast du dann gesagt, dass du nicht zufrieden bist oder hast du gesagt, ja, danke?
Ich habe gesagt, отлично, спасибо большое, до свидания.
Sehr gut. Das heißt wahrscheinlich so viel wie, sehr gut, danke vielmals, bis zum nächsten Mal.
Du kannst Russisch.
Ja, das sagen viele. Ich war mal in Zentralamerika, war ich mal beim Barbier, weil ich länger nicht...
Warum so unspezifisch?
Zur Berufsbezeichnung oder zum Land?
Zentralamerika.
Einfach so. Vielleicht erkennt mich jemand aus dem Podcast jetzt und ich möchte das nicht. Nein, und dann habe ich einfach auch so halb auf Spanisch gesagt, was ich möchte, aber ich hatte halt so ein bisschen nervigen Bart und ich wollte, dass er mich rasiert, aber nicht, dass ich so aussehe wie ein Kind. Mhm. Aber er hat das ein bisschen ernst genommen und hat mir dann so einen ganz schmalen Bart so am Kinn entlang rasiert.
So ein Joker, so ein Anonymous Bart.
Ja, aber es war schon auch so connected mit dem oberen Schnauzbartteil, aber es sah einfach sehr zugestriegelt aus für mich. Es sah sehr lustig aus.
Sehr gut.
Ich sah witzigerweise so aus, als würde ich mich selbst rasieren. Naja, egal. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich es nicht mag. Aber ich meine, was will er auch machen?
Ja, es ist wie bei GTA. Dann wechselst du einfach den Haarschnitt, dann kommen die Haare wieder dran.
Genau. Okay. Hast du ein eigenes Beispiel noch?
Ja. Kein Trinkgeld geben? Ist auch sowas, wo du das Gefühl hast, da du musst eigentlich, aber du kannst doch einfach nicht.
Ja, ja, ja. Nackt auf dem Balkon sein ist auch sowas.
Hm, ja.
Obwohl es ist eine rechtliche Grenzzone anscheinend. Oder Grauzone.
Grenzzone. Ja, das am eigenen Leib erfahren.
Nee, ich habe es aber mal nachgeschaut, weil bei unserem Balkon ist man ziemlich exponiert. Aha. Weil die Züge sehr nahe vorbeifahren. Mhm. Und ich habe einfach so gedacht, was wäre jetzt, wenn ich einfach da auch so rumliegen würde. Mhm. Weil ich meine, es ist ja wie Teil von deinem Zuhause. Du bist ja nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Also es ist ja nicht Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aber das Problem ist ja, die sehen ja trotzdem gezwungenermaßen alle, die da vorbeifahren,
naja.
Die da pendeln.
Naja.
Ich werfe einfach mal das Wort pendeln in den Raum.
Ich bin da manchmal dabei unter diesen Menschen. Ich sehe manchmal in Max Wohnzimmer hinein.
Aber nackt noch nie, oder?
Nackt noch nie. Leider habe ich Max wirklich selten, also ich sehe ihn sehr selten. Manchmal.
Leider habe ich Max sehr selten nackt gesehen.
Ja, das auch. Aber ich sehe ihn selten. Ich sehe manchmal seinen Mitbewohner, aber selten, also die meiste Zeit eigentlich gar keine Person.
Das ist aber immer so wie die Silberfische verschwinden, wenn ein Zug
genau
reinfährt. Ich weiß nicht, was sich auch illegal anfühlt, es aber nicht ist, ist manchmal so bei zu fremden Leuten auf Toilette Nummer 2.
Ja, genau. Oder bei der Arbeit, wenn es keinen Lüftungsschacht gibt, kein Lüftungssystem und ja, das einfach alle wissen, wenn du es gemacht hast.
Ich habe eigentlich auf der Sausuche, also auf der Suche nach unserer Seldomly Asked Unrelated Question, noch ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, vielleicht gehe ich mal auf gutefrage.net und gucke einfach, was die Leute da so fragen. Und es ist so lustig. Man kann ja so auf die populärsten Fragen gehen. Und zum Beispiel eine war einfach, wieso Lederhose? Was hättest du dazu gesagt?
Tradition.
Ah, nein. Da war ein Bild dabei. Es war so eine lange schwarze Lederhose. Nicht das, was du denkst.
Ach so eine sexuelle Lederhose.
Nicht unbedingt sexuell, würde ich sagen.
Aber ja, ich weiß nicht. Geschmack.
Zwei fand ich auch sehr lustig. Die eine war, warum gibt es so viele Ausländer? Ich so dachte, wenn man das so als allgemein betrachtet, ist es eigentlich ziemlich einfach zu beantworten.
Ja, weil dein Land nicht das größte auf der Erde ist und nicht mehr als alle anderen hat.
Weil es einfach viele Länder gibt.
Ja.
Und eine, die mir auch gut gefallen hat, wer liebt auch über alles Räucherlachs? Ich meine, prinzipiell gesehen eine Frage, die unmöglich zu beantworten ist.
Ja.
Du kannst schreiben, ich, aber du hast die Frage eigentlich nicht beantwortet.
Ja.
Wie stehst du zu Räucherlachs?
Das ist nicht mein Favorite. Mittlerweile mag ich tatsächlich Lachs etwas. Früher mochte ich das gar nicht. Jetzt mag ich schon gebraten eigentlich ganz gerne oder gekocht. Lachsfilet. Aber ich bin eher so ein weißer Fischtyp. So Kabeljau oder so. Mit einer schönen Limettensauce, Limettensaft.
Vinaigrette.
Eine Vinaigrette, genau. Also einfach Limettensaft, Koriander, rote Zwiebeln, Chili.
Ich habe mich dir noch nie so fremd gefühlt. Ich finde auch übrigens so Lachs-Ersatzprodukte, die vegan sind, so diese geräucherten Karottenscheiben und so, das ist, finde ich, fast das beste Fleisch-Fisch-Ersatzprodukt. Hm. Also es schmeckt wirklich wie Räucherlachs.
Krass, das habe ich noch nie probiert, aber muss ich mal probieren.
Unbedingt. Kann man nur empfehlen. Es gibt natürlich viele verschiedene Marken, sind alle etwa gleich gut.
Mhm. Wir wollen hier niemanden bevorteilen.
Genau, ich habe auch nie jemanden gesagt, also ist eigentlich egal.
Ja, ich finde so Chicken Nuggets sind auch sowas, was eigentlich exakt wie das Original ist. Was auch nicht verwundert, weil es halt so prozessiert ist, das Original, dass es halt wirklich nicht mehr viel hat von Tierfleisch.
Das fühlt sich auch illegal an, ist es aber nicht. Jemandem, der sich nicht vegetarisch ernährt, einfach so Fake Chicken Nuggets unterzujubeln und nichts zu sagen.
Ja.
Oder umgekehrt.
Ich glaube, es wäre umgekehrt nicht illegal, aber es wäre nicht nett.
Aber vielleicht könnte man dann echt den Case zur Körperverletzung machen.
Vielleicht, ja. Vielleicht Verletzung der Persönlichkeitsrechte oder so.
Keine Ahnung, wir sind keine Juristen.
Das hört ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr JuristInnen seid.
Richtig. Aber von den Sachen, die sich illegal anfühlen, es aber nicht sind, zu den Themen oder zu den Taten, die illegal sind, aber trotzdem sozial akzeptiert. Das ist eigentlich genau das Umgekehrte. Ich muss zugeben, die Sau war heute ein bisschen related. Also seldomly asked a little bit unrelated question.
Seldomly asked opposite question.
Richtig.
Die Sau question.
For vice versa. Aber wir haben heute die seldomly asked question zu diesem Thema.
Haben wir die Pflicht zu zivilem Ungehorsam?
Heute bei seldomly asked questions. Ziviler Ungehorsam.
Disruptives Verhalten, yay! Da kann ich eine Notiz aus meinem Handy löschen.
Ja, Adrian, eine erste anfängliche Frage. Wann bist du ungezogen?
Ungezogen.
Also wann verstößt du bewusst gegen das Gesetz?
Ich habe noch daran gedacht, es kommt mir zuerst die Kindheit in den Sinn, wo man gegen die Eltern rebelliert hat, weil man mit irgendwas nicht zufrieden war oder dachte, es ist unfair und dann einfach so blockiert hat und sich irgendwo hingesetzt hat oder weggelaufen ist und einfach so gestreikt hat. Da ist dann auch die Frage, sind die Eltern schon Autorität genug und machen Gesetz genug, dass man das zivilen Ungehorsam nennen kann? Und Anschlussfrage, ist Streik eine Form des zivilen Ungehorsams?
Uiuiui, Adrian, stellst du genau die richtigen Fragen? Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob man deine kindliche Rebellion vergleichen kann mit der Boston Tea Party oder dem Salzmarsch von Mahatma Gandhi.
Mhm.
Auf jeden Fall weiß ich, was du meinst. Du hast natürlich aus empfundener Ungerechtigkeit, hoffentlich, gegen das Gesetz, gegen die Normen deiner Eltern rebelliert oder verstoßen.
Genau.
Aber ich glaube, was dir dabei ein bisschen fehlt oder was dir dabei abgeht als Kind, ist der bewusste Akt, Ungerechtigkeiten auszugleichen oder eine Veränderung des Systems zu bewirken. Außer deine Eltern haben gedacht, dieses Kind hat eigentlich recht. Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Aber das ist ja bei den Autoritäten auch häufig so, dass sie am Anfang nicht unbedingt denken, das Kind hat recht oder die Personen, sondern dass sie denken, ja, sie wollen es wohl mit uns aufnehmen. Sie haben es wohl auf einen Machtkampf abgesehen. Deswegen kloppen wir sie jetzt mal zusammen oder stecken sie ins Gefängnis. Es ist ja meistens leider so, dass ziviler Ungehorsam erstmal Gewalt provoziert und dann irgendwann etwas bewirkt, weil die Autoritäten sehen, diese Leute machen einfach weiter, auch wenn man fies zu ihnen ist, auch wenn man brutal das niederknüppelt, sie machen trotzdem weiter und sind einfach überzeugt, dass die Sache, für die sie einstehen, richtig ist. Und dann geht denen halt vielleicht so ein bisschen das Licht auf oder vielleicht sind es auch andere Gründe, warum dann ein Wechsel eintritt, aber es ist halt schon sicherlich gut, mit zivilem Ungehorsam zu zeigen, dass man bewusst gegen das Gesetz verstößt, weil man es für falsch hält. Es ist nicht nur so, dass man nicht informiert ist und keine Ahnung hat, dass es falsch ist, was man tut, sondern man tut es bewusst, weil man damit nicht übereinstimmt.
Absolut richtig. Also ich meine, die neueste Begebenheit oder ein typischeres Beispiel aus neuerer Zeit ist ja dieser Anschlag in Anführungszeichen auf das Van Gogh-Gemälde im Londoner Museum von zwei jungen Menschen, die dort eine Tomatensuppe dagegen geschüttet haben. Es ist Sachbeschädigung, aber sie wollten nämlich auf was aufmerksam machen. Es war zu den Ölgesetzen bzw. den Gasgesetzen im United Kingdom. Darüber werde ich später vielleicht noch genaueres sagen, aber was ist die Definition von zivilem Ungehorsam? Nach der am weitesten verbreiteten Auffassung ist ziviler Ungehorsam ein öffentlicher und gewaltloser und auch gewissenhafter, also in dem Sinne bewusster Verstoß gegen das Gesetz, aber auch mit dem Ziel, dass eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeigeführt wird. Also das ist nicht eine Definition von mir, das ist von John Rawls, der ein gutes Buch zu Gerechtigkeit geschrieben hat. Und da geht es eigentlich oft auch um zivilen Ungehorsam, weil die Frage von uns heute ist ja, haben wir die Pflicht zu zivilem Ungehorsam? Und vielleicht muss ich da meinen Gedankengang noch kurz erläutern. Die Idee ist ja, wir haben ja auch Pflichten, den Gesetzen zu folgen, oder zumindest ist es juristisch so vorgesehen. Also es gibt rechtliche Pflichten, die wir haben, aber wir haben auch moralische Pflichten. Und die Frage ist halt, dürfen die sich hier entgegenstehen? Kann eine moralische Pflicht eine rechtliche Pflicht quasi überstimmen?
Ja, es gibt ja in einigen Ländern eine Verfassung, die eben auf moralischen Überzeugungen basiert. Und darauf basierend wird dann Gesetz gemacht. Und dann werden spezifische Gesetze geschrieben und die sollen dann eingehalten werden. Aber es ist ab und zu dann auch so, dass Gesetze existieren, die eigentlich nicht mit der Verfassung vereinbar sind oder wo sich dann Gesetze in die Quere kommen. Und dann eben da ein Konflikt entsteht, wo manche Menschen dann sagen, hier muss man etwas tun, denn das Gesetz ist nicht mehr gerecht.
Oder wenn sich einfach der moralische Standard ändert. Also ich meine, Normen und Sittengesetze basieren einfach auch auf einer Kultur, die sich entwickelt und auf den Normen und Wertvorstellungen, die diese Kultur hat. Ein super Beispiel ist Rosa Parks, die zivilen Ungehorsam begangen hat, indem dass sie sich in den Bus gesetzt hat, der sie zur Schule gefahren hat, glaube ich. Obwohl das für Afroamerikanerinnen zu der Zeit verboten war, beziehungsweise man sollte eigentlich hinten im Bus sitzen und wenn es keinen Platz hat, hätte man für weiße Personen Platz machen müssen und sie hat sich einfach geweigert. Das nennt man übrigens direkten zivilen Ungehorsam.
Ja, hier kann ich nochmal einen kleinen Flashback einbringen zu Folge 41, was glaube ich, zu Lise Meitner, die nämlich auch eigentlich zivilen Ungehorsam begangen hat, weil sie durfte ja eigentlich auch nicht in dieses Institutsgebäude gehen und dort arbeiten. Und da musste sie durch so eine Hintertür gehen und es gab wirklich Situationen, wo sie einfach dann in eine Situation auch gerutscht ist mit dem Regime der Nationalsozialisten in Deutschland, wo sie dann illegalisiert wurde und eben ja Rechte wieder verloren hat.
Sehr gutes Beispiel. Ja. Also ja, eben, das ist direkter ziviler Ungehorsam, weil du verstößt gegen das Gesetz, das du ändern möchtest. Also Rosa Parks hat natürlich auch im Größeren gegen Rassismus gehandelt, aber prinzipiell gegen das Gesetz, dass sie als Afroamerikanerin andere Regeln befolgen muss als Weiße. Und so ist es ja auch mit Lise Meitner. Also sie hätte nicht in die Uni dürfen, ist aber in die Uni gegangen. Mhm. Es ist nicht das Gleiche, wenn ich mich auf die Straße klebe, aber eigentlich für die Änderung der Klimaziele bin.
Warum? Also in welche Richtung?
Das wäre dann indirekter ziviler Ungehorsam, weil du nicht gegen das Gesetz verstößt, das du durchbringen willst oder ändern willst.
Ja.
Beziehungsweise, wenn du dich auf die Straße klebst, weil du gegen Verkehr bist oder gegen Autos, dann wegen dem Klima, dann wäre es vielleicht doch wieder eine Form von direktem zivilen Ungehorsam. Aber es geht ja vor allem drum, und das finde ich eigentlich auch eine gute Art von Definition, die jetzt eher von mir ist, Leuten auf die Nerven zu gehen, um aufzufallen. Also ich meine, entweder du fällst dem Staat auf die Nerven oder anderen Menschen, sodass es halt zu Unbequemlichkeiten kommt. Weil, und jetzt kommt, wenn du Gewalt anwendest, ist es halt einfach Terrorismus.
Mhm.
Sobald du andere Menschen verletzt oder auch in die Freiheit von anderen Menschen schwer eingreifst, dann ist es mehr als nur ziviler Ungehorsam. Das finde ich übrigens auch interessant. Der Begriff kommt halt davon, dass man gegen seine Bürgerpflichten verstößt, beziehungsweise seine Bürgerpflichten nicht mehr ausübt. Beispiel, man bezahlt keine Steuern mehr, weil man mit dem Staat und dem Vorgehen des Staates nicht einverstanden ist, beispielsweise weil er Krieg führt.
Mhm.
Aber wir verwenden das jetzt eher so, dass wir sagen, es ist ein bisschen zivilisierter Ungehorsam, im Sinn von, es ist einfach harmlos. Man macht jetzt was, was jetzt eigentlich niemanden verletzt oder wirklich schwer in seiner Freiheit einschränkt.
Ja, da gibt es zum Beispiel Reichsbürger, die den Staat ablehnen und dann ablehnen, Steuern zu zahlen. Aber dann gibt es auch andere Reichsbürger, die eben Waffen horten und einen bewaffneten Umsturz planen. Und ja, da ist das ziviler Ungehorsam oder kann man da sagen, die haben nicht unbedingt, ich meine, ja, ich schätze, deren Überzeugung ist, dass Deutschland von, also das Deutsche Reich, irgendein deutsches Kaiserreich oder so, eigentlich nicht hätte abgeschafft werden dürfen und dass alles, was heute existiert, nicht rechtmäßig ist.
Deutschland ist eine GmbH.
Ja.
Ja, also das war eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. Da ist es halt so, Reichsbürger lehnen halt die ganze Demokratie ab. Mhm. Wir haben in der Extremismusfolge schon darüber geredet. Wenn du natürlich prinzipiell gegen die Regeln der Demokratie bist, dann ist das eher umstürzlerisch. Und außerdem weigern sich diese Menschen ja auch, die entsprechende Strafe anzunehmen.
Das stimmt.
Und bei zivilem Ungehorsam geht es ja gar nicht darum, ob du dann die Strafe empfängst oder nicht, sondern es geht darum, aufmerksam auf ein Problem zu machen, entweder für ein Gesetz, das du für ungerecht hältst, oder halt größere Gesetzesgebungen, die du, oder fernere Gesetzesgebungen, die du ändern möchtest.
Ja, wo wir bei den Klimaaktivisten wahrscheinlich ein etwas ferneres Problem haben, ein sehr abstraktes, was sie dann mit konkreten Disruptionen des öffentlichen Lebens lösen wollen. Wo ich auch denke, na gut, da sehen bestimmt einige Menschen einfach ihre Freiheit eingeschränkt, weil sie denken oder sagen, ich habe die Freiheit, Auto zu fahren in diesem Land. Aber es ist schon so, dass sie da ein Unrecht auch bemängeln oder gegen ein Unrecht protestieren, denn natürlich ist das die Umwelt von uns allen, die sich gerade verschlechtert und da wird die Welt für alle schwieriger zu bewohnen mit dem Klimawandel und da setzen sie sich eben für etwas ein, was dann nicht nur ihnen persönlich zugutekommen würde, sondern allen. Und bei den Bauernprotesten zum Beispiel, es ist ja schon so, dass es da in erster Linie um das eigene Geld geht und dann in zweiter Linie, oder sagen sie gerne, dass eben ohne Bauern dann auch kein Essen für alle da ist, was aber eigentlich meiner Meinung nach kein gutes Argument ist, denn es würden ja woanders sicherlich andere Menschen dann Lebensmittel produzieren, wenn der Bedarf da wäre, aber eben die Bauern hier nichts mehr produzieren würden.
Kannst du erklären, worum es bei den Bauernprotesten genau geht?
Ja, bei den Bauernprotesten ging es um eine, ich glaube, europäische Initiative, also Gesetzesänderungen, die dann sehr viel Ärger gebracht haben und wo dann gewisse Bauernverbände, auch nicht alle Bauernverbände, und ich möchte da auch nicht jeden Landwirt oder Landwirtin ansprechen, aber da gab es eben Bauernverbände, die dann eben protestiert haben gegen diese Pläne, die Subventionen abzuschaffen, weil das eben dann mehr kosten würde für die betroffenen LandwirtInnen.
Das ist natürlich auch so ein Grenzbeispiel, weil du verstößt ja nicht wirklich gegen Gesetze, wenn du einfach aufhörst zu produzieren oder protestierst, aber du schaffst dem Staat natürlich Probleme und auch den vertraglichen Partnern bereitest du Probleme.
Ja, das wäre vielleicht noch normaler ziviler Ungehorsam. Ich meine, es gab dann einfach Proteste, wo auch Gülle auf die Straße gekippt wurde oder
richtig,
wo Straßen blockiert worden sind, sodass Autos in die ungesicherte Stelle reingefahren sind und dann einen Schaden erlitten haben und verschiedene, also es gab dann auch Ausschreitungen gegenüber der Polizei, glaube ich.
Das ist dann schon wieder grenzwertig am oberen Ende von zivilem Ungehorsam, weil du natürlich Menschen gefährdest und es ist eigentlich nicht wirklich zivilisierter Ungehorsam. Auch ein gutes Beispiel, das hat mir ein Freund vor längerem Mal erzählt, dass der Dorfpfarrer bei ihm im Dorf homosexuelle Paare gesegnet hat, einfach so aus Protest.
Oh, ja.
Was auch nicht, ich meine, es ist nicht illegal, aber fühlt sich auch irgendwie illegal an. Also ich meine natürlich nicht generell, sondern für die Kirche.
Ja, ja, ich meine, ich glaube, es gab da auch Menschen in der Kirche, die sich dagegen ausgesprochen haben und haben, das sollte die Kirche nicht machen. Aber ja, natürlich ist das eine Auslegungsfrage und es ist sehr schön, wenn Menschen das so auslegen.
Genau, was ich noch ergänzen wollte zu den sogenannten Suppenterroristen, also ich weiß nicht, ob die so genannt werden, aber ich sage das, da gab es eine Argumentation dazu, nämlich, dass die britische Regierung entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Vereinbarungen Lizenzen für neue Öl- und Gasfelder vergeben hat. Und das hat für diese jungen Menschen dort gezeigt, dass sie in keinem funktionierenden Staat leben und dass der britische Staat einfach so handelt, um besonders viel Geld zu machen, obwohl eigentlich bereits Leute von diesen Extremwetterereignissen vom Klima betroffen sind und sie haben das als Ungerechtigkeit empfunden. Und man kann natürlich nicht selbst gegen dieses Gesetz von Öl- und Gasfeldervergabe verstoßen direkt. Da muss man halt sonst irgendwas machen. Und ihre Entscheidung war, diese Heinz-Dosensuppe gegen das Van Gogh-Sonnenblumenbild zu werfen und sich an die Wand zu kleben, glaube ich.
Ja.
Ist das für dich nachvollziehbar? Ist das ziviler Ungehorsam erstens und kannst du das verstehen?
Ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen, weil sie wollen etwas Öffentlichkeitswirksames machen und es ist auch etwas, was sehr schockierend wirkt und so einige moralische Werte verletzt, zum Beispiel so die, dass man die Kunst ehren sollte und dass man so, dass so alte künstlerische Werte schützenswert sind. Aber es ist schon so, dass diese extrem bekannten Werke in Museen natürlich durch Glasscheiben und alles Mögliche gesichert sind. Das heißt,
meinst du, es war denen bewusst?
Das war denen bewusst, ja. Mhm. Die machen sich da schon einige Gedanken. Und da ist jetzt, glaube ich, nie so ein Kunstwerk unwiederbringlich verloren gegangen. Es ist auch so, dass die Farbe, glaube ich, generell abwaschbar ist, die sie da verwenden. Also es ist schon darauf ausgelegt, dass es ein symbolischer Schaden ist.
Die Suppenfarbe.
Ja.
Es war übrigens nur so, du hast recht, dass der Rahmen kaputt gegangen ist und das andere ist natürlich hinter einer Glasscheibe. Aber es ist trotzdem Sachbeschädigung und sie müssen sich verantworten. Und ich meine, man könnte als Richter auch sagen, diese jungen Menschen haben Recht.
Mhm.
Und wir haben wichtigere Probleme als geschädigte Rahmen in Museen von gestohlener Kunst in London, abgesehen davon.
Ja.
Aber der Prozess ist erst im Juli, aber wegen Sachbeschädigung.
Mhm.
Und da käme ich jetzt mal zu den Kriterien. Wir haben schon einige angesprochen. Was es für zivilen Ungehorsam braucht, ist natürlich Prinzipientreue. Also man muss einen Gesetzesverstoß prinzipiell und gewissenhaft verfolgen. Also weil er sonst nicht von gewöhnlichen Straftaten unterscheidbar ist. Man braucht irgendwie eine Idee, ein Prinzip, man will irgendwas ändern. Diese Gewissenhaftigkeit haben wir schon angesprochen. Also ernsthaft, aufrichtig und mit einer irgendwie Überzeugungstiefe. Und ich finde auch mit einer gewissen Selbstlosigkeit, weil wenn du es dann auch nur für dich machst, für deine Aufmerksamkeit, dann ist die Pflicht, die du dort erfüllen willst, halt auch wieder verkehrt.
Genau. Also es ist psychologisch ganz interessant, weil man da verschiedene Sachen sehen kann. Man kann natürlich auch zur Selbstdarstellung so etwas machen. Und wenn man irgendwie histrionisch oder narzisstisch veranlagt ist, also wenn man Persönlichkeitszüge hat, die einem nahelegen, sich so zu verhalten, dass man besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kann man natürlich auch das machen, weil man denkt, okay, hier ist jetzt gerade eine Problemsituation in der Gesellschaft und die kann ich nutzen, um eben dann in die Medien zu kommen, ins Fernsehen zu kommen, wenn ich dagegen protestiere. Es kann aber natürlich auch sein, dass man einfach genuin sich um das Problem kümmert und davon betroffen sich fühlt, dass man sich Sorgen macht oder Angst hat vor der Zukunft, die eben schlechter sein könnte und sich dann sagt, okay, da muss ich etwas tun und dass man das auch aus Altruismus macht, denn man möchte nicht nur sich helfen, sondern auch anderen Menschen oder den meisten Menschen.
Den direkt Betroffenen vor allem, weil meistens,
genau,
wie bei den Extremwetterereignissen, ist man nicht mal unbedingt selbst betroffen.
Genau, die meisten Menschen, die darüber sich streiten, was man jetzt macht in Bezug auf Klimawandel, die sind jetzt in diesem Jahr 2024 noch nicht betroffen, also indirekt natürlich, aber direkt gab es dann zum Beispiel die Flut im Ahrtal in Deutschland, wo eben 136 Menschen, glaube ich, gestorben sind und sehr viel mehr Menschen für den finanziellen Schaden und psychologischen Schaden auch erlitten haben. Und das war dann eben so ein Politikum. Aber natürlich, das ist ein winziger Teil von Deutschland und der Welt. Und natürlich, die meisten Menschen reden da nur drüber, ohne dass sie direkt betroffen sind.
Darüber reden ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein weiteres Kriterium. Es muss natürlich irgendwie in der Öffentlichkeit passieren und kommuniziert werden, wieso. Also auch diese Suppenmenschen haben ja dann auch rumgeschrien und gebrüllt, wofür das Ganze gut ist, gegen diese Öl- und Gasfelder-Lizenzen. Weil sonst ergibt es natürlich keinen Sinn und du läufst halt auch die Gefahr, dass Leute irgendwelche Straftaten mit zivilem Ungehorsam rechtfertigen. Dass sie sagen, ja, ich fahre jetzt nur noch, keine Ahnung.
Ich fahre jetzt immer 100 in der Stadt statt 50.
Danke, du hast mein Beispiel gerettet. Ich wusste nicht, wo der Satz hinführt.
Ja, ich weiß nicht, wie man Sachen falsch macht.
Ich weiß nicht, wie man Auto fährt, das ist das Problem. Ich fahre jetzt nur noch zu schnell.
Ich fahre jetzt nur noch 15 km/h. Ja. Richtig schnell.
Weil der Staat macht ja eh nicht, was richtig wäre. Und ich meine, das ist natürlich Schwachsinn, das kriegt ja niemand mit und du machst ja nicht auf das Problem aufmerksam. Und, das habe ich auch schon gesagt, das sagt auch John Rawls, die fehlende Gewalt ist natürlich wichtig. Also er schreibt da, sich an Gewalttaten zu beteiligen, um zu verletzen, ist mit zivilem Ungehorsam als Ansprachemethode unvereinbar. Ich meine, jeder Eingriff in die bürgerlichen Freiheiten anderer verschleiert zivilen Ungehorsam eigentlich viel mehr. Du lenkst davon ab, von dem, was du eigentlich sagen willst. Und da, finde ich, hat er recht.
Ja.
Und jetzt kommt die große Frage, die Frage der Nichtentziehung. Das ist ein umstrittenes Kriterium. Also darf man sich der Verhaftung und Strafverfolgung entziehen? Die meisten sagen nein. Aber die nächste Frage ist dann, muss man sich vor Gericht schuldig bekennen? Was würdest du dazu sagen? Also findest du, zu zivilem Ungehorsam gehört es auch, dass man dann vor Gericht sagt, ja gut, ich weiß, dass das ein Gesetzesverstoß war und ich bin schuldig?
Ja, ich weiß nicht mal, ob man sich nicht entziehen darf, weil stell dir mal vor, du bist in einer, also kleines
Gedankenexperiment. Sorry, ich habe nicht geschlafen.
Sehr überraschend. Stell dir mal vor, du bist in einer autokratischen Diktatur, wo Proteste sehr brutal niedergeschlagen werden und wo Unrecht herrscht. Und du weißt, wenn du protestierst, kommst du sofort ins Gefängnis und wirst gefoltert. Und du willst aber protestieren, aber du willst auch nicht ins Gefängnis. Wenn du weißt, es wird definitiv eine extrem brutale, unverhältnismäßige Strafe geben, ist es dann nicht auch okay, einfach gewaltlos zu protestieren und sich der Strafe zu entziehen?
Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, viele dieser Verfechter von zivilem Ungehorsam würden sagen, ziviler Ungehorsam kommt erst in Demokratien zum Zug, die einigermaßen funktionieren. Also die natürlich nicht perfekt gerecht sind, weil sonst bräuchte es das nicht, sondern im Gegenteil, die offensichtliche Probleme haben. Aber ziviler Ungehorsam ist eigentlich nur ziviler Ungehorsam, weil du noch irgendwie Bürger mit Rechten bist und so. Wenn du natürlich weißt, du kommst unverhältnismäßig lange ins Gefängnis, es drohen dir Strafen und Gefahr für deine Familie, dann ist das alles nicht mehr, dann zieht das alles nicht mehr. Dann musst du wirklich rebellieren eigentlich.
Ja, aber es ist interessant, weil in so hybriden Systemen wie Russland oder Weißrussland, Belarus, ist das eben so, dass es ist auf dem Papier eine Demokratie, oder das sagt die Regierung zumindest, aber es wissen alle, es gibt da extreme Repressionen, und wenn du zu hart protestierst oder wenn einfach die Aufmerksamkeit gerade mal auf dich kommt, dann bist du arm dran und dann kann dir Übles passieren. Und einige Leute protestieren da trotzdem ganz öffentlich mit ihrem Namen und ja, versuchen nicht, sich der Strafe zu entziehen, aber andere protestieren dann auch im Geheimen. Es gab, glaube ich, in Russland, aus Russland neulich so eine Neuigkeit, dass jemand die Preisschilder im Supermarkt mit so Antikriegsbotschaften ersetzt hat oder versehen hat. Die Person wurde dann leider festgenommen, glaube ich, aber ich glaube, sie hatte versucht, unerkannt zu bleiben. Es gibt auch, also ich habe von meinen russischen Freunden gehört, dass zum Beispiel Leute auch einfach verhaftet wurden, weil sie mit einem weißen Blatt Papier sich an einen öffentlichen Platz gestellt haben. Mhm. Und das ist ja dann auch, ja, wirklich ziviler Ungehorsam. Und da kann man dann fragen, gut, ist dieses Land noch eine Demokratie oder ist das schon eine Diktatur? Und was bedeutet das dann für die Definition des zivilen Ungehorsams?
Ich glaube eben, das ist gerade mit dem Blatt Papier ist ein gutes Beispiel. Das ist ja eigentlich kein Gesetz, dass man das nicht darf. Und ich glaube, sobald dann Gesetze so willkürlich ausgelegt werden, um einfach irgendwelche Leute, die halt aufrührerisch sind, ins Gefängnis zu werfen, dann bringt der Begriff von zivilem Ungehorsam nichts mehr. Also man rebelliert einfach und hat vielleicht ein Märtyrertum, was auch gut sein kann. Man macht vielleicht auch auf Missstände aufmerksam. Aber ich glaube, der Mechanismus ist ein anderer. Mhm. Ich finde, bei zivilem Ungehorsam spielt noch rein, dass du eigentlich anerkennst, dass es moralische Pflichten gibt und auch Pflichten des Gesetzes. Aber du sagst, hey, das Gesetz, das entspricht gar nicht unseren moralischen Normen. Und deshalb mache ich jetzt darauf aufmerksam mit diesen Pflichten, die mir moralisch gegeben sind, durch meine Vernunft zum Beispiel. Und ich finde halt, das kannst du gar nicht, wenn das Gesetz halt völlig willkürlich ausgelegt wird und wenn der Staat überhaupt nicht mehr rational agiert.
Ich weiß nicht, weil ich würde mal dagegen argumentieren und sagen, in diesen Ländern, auch wenn das Gesetz explizit das nicht verbietet, wissen die Leute trotzdem, dass es nicht erlaubt ist. Weil sie kennen ihre Regierung, sie kennen ihren Staat und sie wissen genau, was der Staat will und was der Staat nicht will oder was er toleriert und was er nicht toleriert. Von daher ist es eine Art ungeschriebenes Gesetz, gegen das sie sich dann auflehnen.
Ja.
Und da würde ich dann schon sagen, es ist halt schon ein Ungehorsam, weil sie eben diese Regeln, die implizit von allen verstanden werden oder von den meisten verstanden werden, dann nicht befolgen. Wenn jemand aufgrund von psychologischen oder psychischen Defiziten, also sind einfach nicht schlau genug, um das zu verstehen, wenn die Person aufgrund solcher Gründe etwas tut, was dann bestraft wird mit Gefängnis oder Folter, ja, dann würde ich auch sagen, ja, das ist kein ziviler Ungehorsam. Aber wenn es dieses implizite Verständnis gibt von, das ist erlaubt und das nicht, dann würde ich das schon als zivilen Ungehorsam sehen.
Okay, das verstehe ich. Dann aber noch eine Argumentation gegen, dass man sich nicht bereitwillig einer Verhaftung oder Strafverfolgung unterziehen muss. Zu dieser Öffentlichkeit und zu dieser Art von Kommunikation gehört ja dann auch, dass du dieser Verhaftung unterzogen wirst. Ich finde, also ich meine, ich verstehe, dass man ein Blatt Papier irgendwo hochhält, einfach um zu zeigen, wie absurd das Ganze ist, wenn man dann verhaftet wird. Aber sich dann der Strafe zu entziehen, macht ja dann auch keinen Sinn, weil du willst ja zeigen, guck mal, wie willkürlich hier das Gesetz ausgelegt wird. Also du musst dich dann quasi bereitwillig der Verhaftung unterziehen oder hingeben.
Ja, das stimmt. Also in dieser Situation wäre es dann wirklich so, dass man natürlich erst Recht hätte, also erst zeigen könnte, dass es Unrecht gibt, wo Menschen verhaftet werden für solche Sachen, wenn es auch wirklich passiert mit einem.
Richtig.
Andererseits gibt es dann natürlich andere Aktionen, wo man sich dem ein bisschen entziehen könnte.
Stimmt. Also ich meine, der zweite Punkt war, sich vor Gericht schuldig bekennen müssen, wo ich das zweifelhaft finde. Ich meine, man kann natürlich sich so plakativ für schuldig bekennen und sagen, ja, ich bin schuldig dieses Verbrechens, weil mir das andere so wichtig ist. Aber man kann genauso gut dagegen argumentieren und sagen, ich bin diesem Staat eigentlich überhaupt nichts schuldig im übertragenen Sinne und ich bin auch nicht schuld gegen diesen Gesetzesverstoß, weil das Gesetz Schwachsinn ist. Also ich meine, von Rosa Parks, die sich in den Bus gesetzt hat, wo eigentlich nur Weiße hätten mitfahren dürfen, hat er vor Gericht nicht gesagt, ja doch, ich habe gegen das Gesetz verstoßen, oder hätte das gesagt, wenn sie vor Gericht das gefragt worden wäre, sondern es wäre ja völlig legitim gewesen zu sagen, nein, ich bin nicht schuldig, weil das Gesetz ist Schwachsinn. Ich glaube, das kommt eher dann zum Zug bei indirektem zivilen Ungehorsam, wo man halt gegen Gesetz verstößt, das nichts mit dem, was man ändern will, zu tun hat. Da kann man dann eher sagen, ja gut, ich habe vielleicht gegen dieses Gesetz verstoßen, aber legitimerweise, weil ich was anderes in die Aufmerksamkeit oder öffentliche
Wahrnehmung bringen möchte.
Genau, danke. In die öffentliche Wahrnehmung bringen möchte.
Ja, das stimmt. Also das dachte ich eben auch. Man kann natürlich sagen vor Gericht, ja, das habe ich getan und das ist im Gegensatz mit dem Gesetz so und so. Aber man kann auch sagen, ich bin hier vor Gericht und hier geht es darum, Recht walten zu lassen. Und es gibt hier Unrecht, gegen das ich protestiere mit dieser Aktion. Und wenn man eben gerade gegen das unrechtmäßige Gesetz protestiert oder dagegen bewusst verstößt, weil es unrechtmäßig ist in den eigenen Augen, dann sollte man da auch so argumentieren können und eben sagen können, ja, nein, ich bin nicht schuldig, weil das Gesetz ist Schwachsinn.
Ich fand dein Gegenbeispiel mega gut, aber ich finde, man muss, also ich persönlich finde, man muss Teilnehmer der Demokratie bleiben, um nicht Rebell oder Terrorist zu werden. Und wir haben ja schon oft auch in der Extremismusfolge darüber geredet, wenn man nicht mehr Teil der Demokratie ist, also gegen diese Werte ist von Freiheit jedes Menschen und so weiter, wo auch die Menschenrechte mitspielen, dann ist man eher auf der Extremisten- und auch Terroristenseite, je nachdem, ob man da, wenn man dann Straftaten begeht oder nicht. Und bei Systemen, die eben eh nicht demokratisch sind und pseudodemokratisch sind, gilt das für mich auf andere Weise. Dann bist du halt eher am Rebellieren und du spielst nicht im Staaten, also im Rechtssystem mit. Übrigens ist ziviler Ungehorsam an sich auch nicht verboten. Also ich meine, du kommst dann vor Gericht, weil du irgendwas spezifisch gemacht hast. Man darf sie nicht auf die Straße kleben oder man darf auch nicht Dosensuppen in Museen mit reinnehmen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie das spezifisch ist. Es ist nicht gegen das Gesetz, Dosensuppen im Museum mit sich herumzutragen.
Ich habe neulich mal überlegt, ob ich einen Taco ins Museum mitnehmen darf. Ich so eine Veranstaltung im Museum hatte.
Aber dann sofort geworfen.
Gegessen hab. Ich habe ihn vorher aufgegessen.
Geil. Aber ich meine, ziviler Ungehorsam an sich ist ja nicht verboten. Und jetzt so ein bisschen die Metafrage, die ich mir gestellt habe. Irgendwie finde ich es einfach witzig, das zu fragen. Ist es verboten, gegen das Gesetz zu verstoßen? Hast du da eine Antwort zu?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass es eine Fangfrage ist. Aber ich würde sagen, ja, ist es, weil der Verstoß gegen das Gesetz ist eben ein Gesetzesbruch und der ist illegal. Das ist die Definition von illegal, dass man gegen das Gesetz verstößt.
Ich glaube, also ich meine, die Juristen sollen das beantworten, aber ich weiß nicht, ob man mit der Definition von Gesetz auch auf Gesetz im Allgemeinen zurückschließen kann. Also ich meine, natürlich ist es konkret verboten, gegen das Gesetz zu verstoßen, also gegen einzelne Gesetze wie, ich weiß nicht, Geschwindigkeitsbegrenzung nirgendwo. Was habe ich für Probleme mit dem Auto?
Beschleunigungsbegrenzung. Ihr müsst wissen, Max ist noch nie in seinem Leben Auto gefahren.
Richtig. Keine Ahnung. Aber, oder zum Beispiel, oder auch Mord oder Stehlen oder so. Das ist konkret verboten, aber es kann dich niemand für den Bruch von Gesetz generell verhaften. Nur von einem Gesetz. Also ich meine, du kannst nicht angeklagt werden, weil du ein Gesetz gebrochen hast, konkret, und auch noch, weil du das Gesetz als allgemeine Gesetzgebung gebrochen hast. Und deshalb ist jetzt, also ich glaube, deshalb ist ziviler Ungehorsam an sich auch nicht verboten, weil das heißt ja nur, du hältst dich nicht an die Regeln, aber wofür du dann verhaftet wirst oder wofür du deine Strafe kriegst, ist die konkrete Gesetzgebung.
Naja, es ist irgendwie schon per Definition verboten, weil es per Definition den Gesetzesbruch beinhaltet, oder?
Ja.
Es sei denn, man sagt eben, man kann auch zivil ungehorsam sein, ohne dass man gegen das Gesetz verstößt, sondern indem man nur störend ist gegen so ungeschriebene Gesetze.
Ja, aber das finde ich immer dann grenzwertig. Also dann ist es eher Boykott. Also vielleicht können wir das mal abgrenzen. Man kann natürlich auch gewisse Dinge boykottieren und es ist einfach nervig, aber es ist jetzt nicht per se illegal. Also die Dinge, die wir vorher schon besprochen haben, in der Sau lustigerweise, mehr oder weniger. Oder halt einfach eine gewisse Firma boykottieren oder so.
Genau, ich meine, Boykott ist natürlich etwas, wozu man nicht gezwungen wird, wo es kein Gesetz gibt, das einem sagt, dass man so zu handeln hat. Also wenn es ein Gesetz gäbe, dann wäre es natürlich wieder was anderes. Dann wäre es ziviler Ungehorsam.
Genau.
Aber wenn man einfach die Wahl hat, von welcher Firma man kauft, dann ist es natürlich kein ziviler Ungehorsam, weil es gibt kein Gesetz, was einem sagt, dass man von Firma A kaufen muss. und die unterstützen muss.
Wusstest du eigentlich, woher dieser Begriff kommt, Civil Disobedience, also ziviler Ungehorsam?
Ich würde mal schätzen aus der Apartheid, so aus den Sklavereizeiten.
Oh, nicht schlecht geschätzt, aber ja, also es stimmt auf eine Art. Der Begriff kommt von dem amerikanischen Philosophen Henry David Thoreau. Mhm. Hast du schon mal von dem gehört?
Nein.
Ist nicht so bekannt. Der ist vor allem bekannt durch seinen Roman, der heißt Walden or Life in the Woods. Mhm. Also der hat so einen Aussteigerroman geschrieben, auch sehr witzig. Und war auch noch Bleistiftfabrikant für eine Zeit lang und Philosoph und Schriftsteller. Auf jeden Fall hat Thoreau für Jahre, also jahrelang, seine Steuern nicht bezahlt, also seine Kopfsteuer, als Protest gegen die Institution der Sklaverei, dem, ich glaube, dem Bürgerkrieg und dem Krieg gegen Mexiko. Und er hat einfach gesagt, ja, ich erfülle meine bürgerliche Pflicht zum Staat bloß, wenn der Staat halt auch was Sinnvolles mit dem Geld macht. Und wenn er das nicht macht, dann weigere ich mich einfach. Und er war dann auch ein bisschen im Gefängnis ab und zu mal. Er hat sich einfach geweigert, seine Kopfsteuer zu bezahlen. Und das hat er dann eben selbst Civil Disobedience genannt. Also bei uns heißt es jetzt eher gemäßigter ziviler Ungehorsam oder zivilisierter Ungehorsam. Aber für ihn hieß das ja, ich erfülle meine Bürgerpflicht nicht, solange der Staat nicht seine Staatspflicht erfüllt.
Ja, also es geht ja darum, eine Autorität nicht anzuerkennen in einer gewissen Sache.
Ja.
Und man sagt, man gehorcht der Autorität nicht.
Zu dieser Diskussion von vorher auch noch, es gibt noch weitere Kriterien von Rawls, wo er sagt, Menschen, die zivilen Ungehorsam betreiben, agieren eigentlich an der Grenze zur Gesetzestreue. Also das heißt, du hast allgemeinen Respekt vorm Regime und bist bereit, auch die rechtlichen Konsequenzen des Handelns zu tragen als Beweis der Treue zum Rechtsstaat. Weil der Punkt ist halt, wenn du was in dem Rechtssystem verändern willst, dann musst du es ja auf eine gewisse Weise auch anerkennen. Also du musst sagen, ja, dieses Rechtssystem ist an sich schon gut, nur gibt es einzelne Gesetze, die sind komplett kacke oder die Regierung gerade setzt sie schlecht um oder hält sich nicht daran. Und deshalb, ja, verstößt du gegen andere Gesetze oder verstößt du eben gegen dieses Gesetz, das du ändern möchtest, aber du akzeptierst eigentlich schon, dass dieses Rechtssystem so funktioniert.
Ich meine, theoretisch kann es doch auch sein, dass man zivil ungehorsam ist, weil die Regierung oder der Staat das Gesetz nicht befolgt, oder? Es gibt doch auch ab und an wieder Situationen, wo gesagt wird, hey, das steht in unserer Verfassung oder das steht im Gesetz, das muss so eingehalten werden, aber es wird einfach nicht getan. Und dann protestieren Menschen dagegen.
Das stimmt, ja. Ich glaube, das sind so Fälle, da würden diese Begründer des zivilen Ungehorsams auch zustimmen. Es geht natürlich auch um die Abschaffung von politischen Regimes. Eine Frage noch, was hältst du von Aussteigertum als Form von zivilem Ungehorsam? Ich meine, du trägst dann halt nicht deinen Teil zur Gesellschaft bei.
Ja, das ist dann halt eher wieder so wie Boykott. Also ich weiß nicht, ob man das zivilen Ungehorsam nennen kann, es sei denn, es ist illegal. Also es sei denn, man wird verpflichtet, im Staat ein Teil des Staates zu sein, Steuern zu zahlen und so weiter. Aber wenn man einfach sagt, ich gehe in den Wald und mache dort mein Leben. Ich meine, es ist irgendwo wahrscheinlich immer ein bisschen im Konflikt mit dem Gesetz, weil irgendjemandem gehört das Land und das ist wahrscheinlich im Zweifelsfall der Staat. Und wenn Menschen sich dem dann entziehen wollen, aber trotzdem auf dem Gebiet des Staates leben, dann ist es wahrscheinlich ein gewisses Konfliktpotenzial wieder da.
Es passt eben auch zu unserer Folge zu Surveillance Capitalism, also diesem Überwachungskapitalismus, wo wir darüber gesprochen haben, was das mit unserer Fokusfähigkeit und mit unserem Leben macht. Thoreaus Roman Walden or Life in the Woods handelt eben von dieser Art von Bewusstsein und Intentionalität und auch Authentizität. Also er meint halt, ein erfolgreiches Leben ist ein Leben, für das man sich irgendwie bewusst entschieden hat und nicht gesteuert wird von irgendwelchen kapitalistischen Kräften oder dem Staat oder irgendwas. Und er hat dann einfach so eine Waldhütte gebaut auf dem Land von Emerson, glaube ich. Das ist auch so ein Schriftsteller und Philosoph, den er gekannt hat. Und das war halt im Wald am See. Und da hat er einfach gelebt. Und er hat anscheinend nur einen Tag in der Woche gearbeitet, um seinen Lebensunterhalt aufrechtzuerhalten. Und den Rest hat er einfach dort gechillt und geschrieben und halt so gemacht, was man so macht. Mhm. Und hat aber auch, also er war nicht abgeschieden, er hat ständig Freunde empfangen. Aber er wollte wie einfach rausfinden, wie fühlt sich das Leben an, wenn ich so völlig unbeeinflusst bin von so dem System. Und ich finde das Zitat gut, das möchte ich kurz vorlesen. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und so unspartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Also heute würde man sagen, lass dein Handy zu Hause.
Genau, hardcore. Gut, dann können wir ja jetzt mal zu unserer Seldomly Asked Question kommen. Und zwar fragen, haben wir die Pflicht zu zivilem Ungehorsam? Ich habe irgendwie das Gefühl, man müsste da in die Moralphilosophie gehen. Ich weiß nicht, ob du da zustimmst.
Der Pflichtbegriff kommt natürlich aus der Moralphilosophie. Also wir haben das schon ein paar Mal besprochen. Die Deontologie ist die Berufung auf die Motivation für irgendeine Handlung, die man hat. Also man macht etwas aus Pflichten, die man einem Wertmaßstab gegenüber hat. Also man hat irgendwelche Werte und man hat seine Vernunft und man setzt sich quasi moralische Pflichten, die vielleicht auch aus Tugenden folgen, vor. Also man sagt, Gerechtigkeit ist eine Tugend und wenn etwas ungerecht ist, dann habe ich die Pflicht, das zu ändern. Bei Kant ist das die Selbstgesetzgebung der Vernunft. Und das finde ich eigentlich ein gutes Stichwort. Das muss nicht dem staatlichen Gesetz entsprechen. Es muss der logischen Vernunft entsprechen und da wird aus deinem eigenen Wertmaßstab geschlossen. Und der kann natürlich vorgegeben sein durch den Staat oder durch die moralischen Werte und Normen, die wir haben. Aber man handelt eigentlich als autonomes Wesen, also einem Wesen, das sich selbst die Gesetze gibt.
Genau, also man hat seinen eigenen moralischen Kompass quasi. Und ultimativ handelt man eben danach und man versucht natürlich im Einklang zu leben mit dem von anderen Menschen, aber wenn man sieht, dass da Menschen zuwiderhandeln dem eigenen moralischen Kompass, dann kann man eben auch protestieren.
Die jüngste philosophische Forschung zu zivilem Ungehorsam hat eine krasse Wendung genommen anscheinend. Also man nennt das jetzt die anarchistische Wendung in der Philosophie zu zivilem Ungehorsam, also Hashtag Punks-Folge. Ja. Weil die Theoretiker neigen jetzt dazu, zivilen Ungehorsam nicht mehr als vermeintlich falsch oder im Spannungsfeld von politischen Verpflichtungen zu betrachten, sondern man sagt jetzt eher, eigentlich haben wir die moralische Pflicht, dem Gesetz zu gehorchen, aber nur insofern wir dieses Gesetz für sinnvoll erachten. Und es braucht natürlich viel Auseinandersetzung und auch vernünftige Auseinandersetzung. Aber man argumentiert jetzt mittlerweile dafür, dass man sagt, moralische Pflicht kann gesetzliche Pflicht überstimmen und wir haben die moralische Pflicht dazu, uns gegen ungerechte Gesetze zu wehren. Und das ist halt auch ein interessanter Punkt. Also man kann Gesetze respektieren, aber man muss ihnen nicht gehorchen. Und man kann einfach sagen, hey, das finden wir nicht okay, wir möchten auf was aufmerksam machen. Und wenn ein Gesetz nicht deinem Wertmaßstab entspricht oder dem Wertmaßstab, den die Vernunft einem gegeben hat, nach diesem kantianischen Verständnis, das muss man natürlich schon genau prüfen. Also man kann nicht alles, was einem gegen den Strich geht, dann boykottieren oder eben zivilen Ungehorsam praktizieren, sondern man muss es klar prüfen, ob das Sinn ergibt, wo die Probleme sind. Und dann besteht eigentlich automatisch die Pflicht dazu, weil man müsste eigentlich dann zivil ungehorsam handeln. Und jetzt vielleicht noch als Letztes. Kennst du Jürgen Habermas?
Ja.
Hey, mal endlich ein Philosoph, der noch lebt in diesem Podcast. Ist ja Hammer. Der hat gesagt, ziviler Ungehorsam ist auch ein bisschen der Hüter der Gerechtigkeit. Also es ist gerechtigkeitsverstärkend sogar. Und das verstehe ich auch. Es ist eigentlich ein Gütesiegel einer Demokratie, wenn ziviler Ungehorsam auch möglich ist. Also wenn man sagt, ja gut, ihr könnt schon gegen das Gesetz verstoßen, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Und wenn das dann sogar neu betrachtet wird und zu Gesetzesänderungen führt, dann ist es eigentlich ein Siegel für die Reife einer politischen Kultur oder einer rechtsstaatlichen Demokratie.
Ja, ich finde, es macht den Rechtsstaat auch eigentlich stärker, wenn protestiert werden darf und dann eben entsprechend bestraft wird, dass sanktioniert wird. Also natürlich muss das nicht unbedingt gerecht sein. Die Strafe muss dann natürlich auch angemessen sein und nicht zu hart. Aber das ist natürlich für den Rechtsstaat eigentlich gut, wenn er sich beweisen kann.
Ja.
Ich wollte gerade nochmal sagen, ob wir die Pflicht zu zivilem Ungehorsam haben, da gehört für mich auch ein bisschen zu, was die Konsequenzen sind, wenn man es nicht tun würde.
Negative Verantwortung, sehr gut.
Es ist natürlich so, man kann natürlich auch ohne Gesetz zu brechen, das Gesetz ändern, indem man nämlich einfach quasi das Gesetz von innen zerstört oder von innen ändert, nämlich indem man dann, sagen wir mal, Jurist wird und dann in die Institutionen geht und dort Gesetze ändert oder indem man eine politische Partei gründet, die Wahlen gewinnt und dann das Gesetz ändert. Das dauert natürlich meistens länger und braucht sehr viel Einsatz.
Aber es braucht beides. Es braucht Menschen, die sich auf dem legalen Weg für etwas einsetzen, und es braucht Menschen, die auf etwas aufmerksam machen.
Ja, also ich finde für mich ist es einfach so, wenn ich jetzt gegen einen Missstand protestieren will oder einen Missstand ändern will, der akut Schaden anrichtet, der jeden Tag Menschen tötet, dann ist ziviler Ungehorsam eigentlich die Pflicht. Denn es gibt da Sachen, die sind nicht hinnehmbar. Es gibt da so eine Schwelle, wenn die überschritten ist, dann muss man eigentlich protestieren und das Gesetz brechen.
Ja.
Und andererseits gibt es eben Missstände, die sind unter dieser Schwelle. Da kann man sagen, okay, das kann vielleicht noch ein Jahr so gut gehen, aber irgendwann geht es dann nicht mehr gut und deswegen muss man da was machen. Da könnte man dann eher noch sagen, ja, da gibt es keine Pflicht zu zivilem Ungehorsam, sondern da kann man eben auch sagen, ich versuche es auf dem legalen Weg und arbeite mich durch die Institutionen und versuche das Gesetz eben von oben herab zu ändern.
Ja, ich finde auf jeden Fall die Möglichkeit zumindest zu zivilem Ungehorsam ist tatsächlich ein Gütesiegel. Ich fand das eigentlich sehr einleuchtend, weil es stellt eine rechtsstaatliche Demokratie auch als sehr selbstsicher dar.
Genau, das finde ich auch. Also das zeichnet schon hochentwickelte Demokratien oder Gesellschaften aus, dass eben so ein Protest möglich ist und dass auch der Gesetzesbruch, der nicht gewalttätige oder nicht extrem schädliche Gesetzesbruch dann auch so toleriert wird, dass er eben gehandhabt wird im Rahmen des Gesetzes, aber dass das dann nicht das System zum Einstürzen bringt.
Genau das wollte ich eigentlich jetzt auch nochmal sagen. Es ist mir jetzt klar geworden, wie man diesen Widerspruch richtig gut formulieren kann. Man könnte ja meinen, mit Ungehorsam untergräbt man die Institution Gesetz. Aber wenn man das genauer betrachtet, ist da eine gewisse Dialektik von Gegensätzen, die sich eigentlich ergänzen dahinter. Und man kann sagen, man kann Pflichten ausüben, die dem Gesetz widersprechen, um es besser zu machen. Und damit untergräbt man die Institution Gesetz nicht, sondern man respektiert sie eigentlich. Und darauf wollen wir auch hinaus. Also ich glaube, abschließend kann man sagen, ob das die persönliche Pflicht ist, zivilen Ungehorsam zu begehen, muss man selber mit seinem Wertekompass entscheiden. Und auch jeder hat das Recht, sich zu fragen, ist es zu disruptiv für mein Leben, zum Beispiel jetzt eine Strafe zu zahlen oder, keine Ahnung, eine Nacht in der Ausnüchterungszelle zu verbringen. Aber grundsätzlich sollte das auf jeden Fall okay sein und nicht einfach als ja Unsinn oder irgendwie auch jugendlicher Unsinn abgetan werden, so wie das manchmal getan wurde, vor allem mit diesen Suppenkaspern.
Ja, genau. Da steckt natürlich immer auch ein Kalkül dahinter und man verstößt ja nie gegen alle Gesetze. Also es stimmt, dass man einen Respekt für das Gesetz auch hat, wenn man eben nur gegen bestimmte Gesetze aus Gründen protestiert und sie bricht und eben die anderen trotzdem noch respektiert. Und das ist natürlich im Gegensatz zu sehen zu zum Beispiel der kompletten Anarchie, wo eben komplettes Chaos ist und keine Gesetze mehr respektiert werden, wo es natürlich auch Regeln gibt, die man selbst befolgt, weil man hat immer noch seinen moralischen Kompass und man versucht sich ja richtig zu verhalten, aber man sagt eben, ja, das Gesetz per se ist nutzlos.
Dann kommen wir jetzt noch zum letzten eisernen Gesetz dieses Podcasts. Sag es.
Abonnieren, bewerten, weitersagen.
Weitersacken.
Weitersacken. Zeigt, wenn es irgendwo auf dieser Welt ein Land gibt, in dem es verboten ist, Podcasts zu empfehlen, dann reist dorthin und begeht zivilen Ungehorsam und erzählt es einer Person dort.
Genau.
Ist natürlich wahrscheinlich nicht so hilfreich, weil die Person vielleicht kein Deutsch spricht, aber
völlig egal. Liebe Sakoholics, bleibt weiterhin so treu. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Genau, vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Ich sah heute im Bahnhof einen Mann in der Hocke mit seinem Gesäß leicht entblößt hocken und mit irgendetwas beschäftigt sein. Und davor, also Es war direkt vor der Rolltreppe, die hochgeht zum Bus. Und davor war ich an so drei Bahnhofspolizisten vorbeigegangen, die eben so sehr recht zielstrebig in die Richtung gingen. Und dann bin ich halt an ihnen vorbei und dann an dem Typen, der da auf dem Boden hockte, vorbei und halt weg. Also ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt, aber ich dachte mir so, ah, vielleicht sind sie wegen dem hier.
Ja, zum Beispiel, wenn du auf dem Bahnhof kackst, einfach so.
Ja gut, ja, es ist auch ein Gesetzesverstoß.
Natürlich ist
das ein
Gesetzesverstoß. Wenn du einfach an den Bahnhof kackst.
Ich dachte, er macht ja nicht, er ist halt nur störend oder so.
Aber das ist ja der Witz von ziviler Ungehorsam. Es ist nie was Schlimmes, es ist eigentlich ein zivilisierter Ungehorsam. Also du machst was, das nicht.
Das war eher unziviler Ungehorsam. Ja,
das nicht, aber du machst was, was halt jetzt nicht irgendwie jemanden verletzt oder was jetzt wirklich eine Gewalttat wäre, sondern du nervst halt einfach. Aber
ja,
so, dass es auch rechtliche Konsequenzen hat.